Willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 16. November 2008. Das Thema der Predigt lautet: Was bringt ein Leben mit Gott? Spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Auch du kannst heute Morgen diesen Saal verlassen und gewiss sein, alles, was du verkehrt gemacht hast, alles, was dir auch von anderen Leuten aufgebürdet wird, auf was du festgelegt wirst, all das hat Gott weggetan. Ihr zwei, die euch heute Morgen taufen lasst, ich wünsche euch das, dass ihr das für euch begreift. Für euch, die ihr euch aufnehmen lasst, dass ihr das mit heimnehmt. Und für alle anderen, die hier sind, dass wir als Befreite diesen Saal verlassen. Das ist das Erste, was ein Leben mit Gott bringt. Gott befreit dich von der Last deiner Vergangenheit. Aber fragst du, was mache ich mit den Sorgen der Gegenwart? Dazu, Gott löst deine Alltagsprobleme. Für mich begann das so in der 9. Klasse. Ich hatte mich für ein Leben mit Jesus entschieden, aber ich wollte als Christ leben, aber ich wollte auch kein Außenseiter sein. Das Ergebnis war, dass ich in vielem eigentlich für mich innerlich gehemmt war. Was weiß ich bin auf eine Klassenparty gegangen, aber ich habe dann doch nicht den Mut gehabt, einfach mit einem Mädchen anzubändeln. Ja, das sind die Fragen, die einen beschäftigen. Und deswegen konnte ich oft nicht schlafen. Ich habe oft überlegt, wie gehe ich damit um? Das hat mir richtige Sorgen bereitet. In der 11. Klasse, damals war ich im Internat, da habe ich wirklich an Schlaflosigkeit gelitten. Meine Mutter, wir haben daheim darüber gesprochen, meine Mutter hat mir Baldrianpillen gebracht, das hat überhaupt nichts genützt. Es war keine Garantie, und dann kriegt man ja Panik. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich vor einer schweren Klassenarbeit, wo ich wusste, du brauchst den Schlaf, da habe ich ein oder zwei Flaschen Bier getrunken. Dann wusste ich, ich kann schlafen. Aber ich hatte natürlich kein gutes Gefühl dabei. Als ich Pastor war, im Umgang mit Leuten, wurde das noch schlimmer. Ich bin oft am Familientisch gesessen und im Kopf gingen mir Szenarien durch den Kopf. Was ist, wenn dieses ist und wenn jenes ist und wenn der da sagt? Und oft argumentierte ich in Gedanken mit Leuten, mit denen ich Schwierigkeiten hatte. Und abends im Bett konnte ich nicht recht schlafen. Oft bekam ich schon von weitem Panik, wenn ich merkte, da kommt eine Schwierigkeit auf mich zu. Lieber habe ich mich von vornherein als schuldig bekannt, als die Spannung nicht aushalten zu müssen. Einfach weil ich wusste, das raubt mir wirklich wieder den Schlaf. Heute habe ich das weitestgehend überwunden. Was hat mir geholfen? Irgendwann ist mir einmal bei einer Predigtvorbereitung klar geworden, wenn Jesus sagt, sorgt nicht für morgen, ist das ein Gebot wie, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht töten. Wenn ich mich sorge, ist das falsch. Sorgen ist im Grunde genommen eine Sünde. Ich habe einfach versucht, mich nicht mehr zu sorgen. Das kann man machen. Sorgen hat mit Kontrolle zu tun. Warum ist Sorgen eine Sünde? Sorgen hat mit Kontrolle zu tun. Da versuche ich, das Unkalkulierbare zu kalkulieren. Kinder oder Gesundheit oder andere Leute oder die Gemeinde. Ich übernehme eine Verantwortung, die mir Gott gar nicht zugedacht hat. Und deswegen werde ich krank. Ich versuche, Gott zu spielen. Und ich erkannte, wenn ich sorge, dann vertraue ich letztlich nicht Gott. Wenn ich sorge, dann ist mein ganzer Glaube eigentlich hinfällig. Weiter wurde mir klar, Sorgen bringt nichts. Sorgen hat noch nie ein Problem gelöst. Ich kann die ganze Nacht mir Sorgen machen. Damit wird das, was in der Vergangenheit war, nicht ungeschehen. Und das, was morgen kommt, das kann ich sowieso nicht absehen. Ich begann aber, mein Beten zu verändern. Auch das gelang nicht auf Anhieb. Aber ich verstand mit der Zeit Sorgen wie so eine Warnlampe. Vorsicht, du versuchst jetzt wieder zu viel zu kontrollieren. Und ich versuchte die Sorgen als eine Einladung zu nehmen, um zu beten. Um dafür zu beten, was mir wirklich Sorgen macht. Und nicht irgendwie, was ich halt jeden Tag bete. Und dabei erfahre ich, was der Apostel Paulus über die Alltagsprobleme, der Apostel Petrus über die Alltagsprobleme sagt: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Egal wie hoffnungslos deine Situation dir erscheint, manche sind vielleicht mit großen Sorgen heute Morgen hier. Ich lade dich ein, vertrau, dass Gott deine Alltagsprobleme löst. Das ist das Zweite. Drittens, bei Gott ist deine Zukunft sicher. Fakt ist, und das war ja ein wesentliches Thema der letzten zwei Gottesdienste, jeder hat eine Sehnsucht zu wissen, was kommt nach dem Tod. Was kommt da auf mich zu? Wie komme ich in den Himmel? Die Bibel sagt, eines Tages stehst du vor Gott. Alles kommt darauf an, dass du für diesen Augenblick vorbereitet bist. Und die Bibel sagt über den Himmel zweierlei. Erstens, der Himmel ist ein perfekter Ort. Die Bibel sagt, es ist ein Ort, da wird Gott abwischen, alle Tränen, kein Schmerz wird mehr sein, kein Leid, da werden keine Irrtümer sein, keine Fehler, nichts Schlechtes, einfach perfekt. Und zweitens sagt die Bibel, um in den Himmel zu kommen, musst du vollkommen sein. Das heißt, der Himmel ist nur für perfekte Menschen. Und das bedeutet, dass keiner von uns ins Paradies kommen kann, keiner kommt in den Himmel, denn keiner von uns ist vollkommen. Von Gott aus gibt es zwei Wege, wie du in den Himmel kommen kannst. Der Plan A ist, du brauchst einfach nicht zu sündigen. Ja? Es wäre wie wenn man in der Schule, wenn nächste Woche von den Schulen ein Elternbrief kommt und darin steht, wir haben die Regeln geändert, in Zukunft wird der, die das Schuljahr bestehen, der lauter Einsen schreibt und der auch noch im sozialen Verhalten, in der Mitarbeit und überhaupt im Verhalten eine Eins hat und vollkommen ist. Weil sich niemand von uns über den Plan A für den Himmel qualifizieren wird, hat Gott einen Plan B gemacht. Als wir in Otterfing noch gewohnt haben, ist immer ein Nachbarsmädchen bei uns gewesen, ziemlich oft. Sie hat fast zur Familie gehört. Und einmal setzt sie sich ganz selbstverständlich an den Tisch, wir haben gegrillt, und sagt, ich will auch eine Wurst. Ich bin die Freundin von der Michi. Habe ich ihr eine Wurst gegeben? Natürlich habe ich ihr eine Wurst gegeben. Weil du und ich, weil wir alle nicht vollkommen sind, müssen wir einmal an der Himmelstür sagen, Gott, lass uns rein. Aber ich kann selber nichts vorweisen. Aber ich bin ein Freund von Jesus und deswegen lass mich rein. Das ist jetzt vielleicht verhältnismäßig einfach ausgedrückt, aber das ist die Quintessenz. Ich kann es auch viel komplizierter sagen, aber es bringt uns überhaupt nicht weiter. Jesus war der Mensch, von dem wir spüren, wenn ich mich auf diese Geschichten einlasse, da begegnet mir wirklich Gott. Das ist Leben, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn wir Jesus vertrauen, mit ihm leben, dann haben wir Anteil an seiner Vollkommenheit. Die Freundschaft zu Jesus ist das Ticket für den Himmel. Und die Bibel sagt, Jesus hat ein Ticket bezahlt. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist Gottes Plan B. Der gilt für dich und gilt für mich. Und darum glaub, bei Gott ist deine Zukunft sicher. Das ist das Dritte, was ein Leben mit Gott bringt. Und darum sagt Jesus zu diesem Jungen, verlass dich ganz auf Gott. Versuch dein Leben ganz an Gott zu orientieren. Aber klar, das wissen wir alle. Obwohl wir das alle wissen, theoretisch, dass Gott die Schuld unserer Vergangenheit vergibt, unsere Alltagsprobleme löst, dass er uns Gewissheit über die Zukunft gibt, höre ich Christen oft klagen, der Glaube gibt mir doch nicht so richtig diese Gewissheit. Oder ich komme aus meinem Zirkel nicht raus. Woran liegt das? Dazu ein zweiter Gedankenkreis, den Jesus auch mit diesem Jungen anspricht. Sei bereit zu gemeinsamem Leben in der Nachfolge Jesu. Zurück zu unserem Gespräch mit dem Jungen. Als Jesus ihm klar macht, verlass dich ganz auf Gott, dann entgegnet der Junge, ja, kein Problem, mache ich schon immer. Das habe ich gehalten von meiner Jugend an. Jesus schaut ihn an, er mag ihn. Aber er spürt, Im Grunde genommen hat er überhaupt nichts von dem begriffen, wie unser Leben eigentlich funktioniert. Und darum sagt er zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Zwei Dinge, die Jesus damit sagen möchte. Erstens, Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer konzipiert, sondern als Teamspieler. Jeder erfüllt in Gottes Mannschaft eine bestimmte Funktion. Und wenn du nicht bereit bist, diese Rolle auszufüllen, dann kannst du nicht mitspielen. Von dem Jungen wird berichtet, er hatte viele Güter. Das heißt, Gott hat diesen Menschen einfach mit viel materiellen Dingen ausgestattet. Aber versteht ihr, wenn Jesus sagt, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen, meint er nicht, das Geld ist schlecht. Das Geld ist okay. Problematisch war, dass dieser Junge nicht bereit war, die Aufgabe zu übernehmen, die mit der Gabe, mit seinem Leben verbunden war. Die Geschichte Jesu mit diesem Jungen wurde bekannt unter dem Namen der reiche Jüngling. Jeder kann ja mal überlegen, wenn eure Geschichte mit Jesus heute geschrieben würde, welchen Titel würde eure Geschichte bekommen? Vielleicht der Sängerknabe, weil du dich weigerst, deine musikalische Begabung der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Oder der Kinderonkel, weil du zu geizig bist, deine offensichtliche Begabung im Umgang mit Kindern oder Jugendlichen mit anderen zu teilen. Oder der Ingenieur, weil du dein technisches Know-how für dich selber behältst. Jesus lädt den Jungen ein, fülle deine von Gott bestimmte Rolle im Reich Gottes aus. Sei kein Geizkragen. Da geht es nicht ums Geld, versteht ihr? Sei kein Geizkragen. Sei bereit, Zeit, Gefühle, Emotionen, Geld, Güter mit den anderen zu teilen, mit denen Gott dich zusammengestellt hat. Aber was ist meine Begabung? Wie erkenne ich sie? Damit komme ich zu einem zweiten Aspekt, auf den Jesus hinweist. Ich denke, ihr alle wisst, was ein toter Winkel ist. Ein toter Winkel ist ein Raum, der von einem trotz technischer Hilfsmittel nicht eingesehen wird. Irgendwo hier auf dieser Seite. Bei Klassenarbeiten gab es ganz Schlaue, die haben sich den toten Winkel des Lehrers zunutze gemacht, um abzuschreiben. Wir haben eben, abgesehen von unseren Hühneraugen, nur zwei Augen und die gehen auch noch dummerweise beide nach vorne, sodass ein toter Winkel angelegt ist. Offensichtlich hat Gott das so vorgesehen. Bei wichtigen Prüfungen schlossen manche Lehrer ihren toten Winkel dadurch aus, dass sie einen zweiten Kollegen in den Raum setzten. Kürzlich las ich, in Deutschland verunglücken tödlich etwa 140 Radfahrer und Fußgänger bei Unfällen mit rechts abbiegenden LKWs. Schuld ist der tote Winkel. Das heißt, wer mit dem toten Winkel nicht rechnet, der kann viel Schaden verursachen und am Ende ums Leben kommen. Den toten Winkel gibt es auch im persönlichen Leben. Psychologen sagen, das ist der blinde Fleck. Es ist das, was ich selbst an mir nicht wahrnehmen kann. Wenn wir vor Scherben einer Partnerschaft oder auch eines Berufsweges stehen, dann und diese Dinge, die zur Trennung oder zur Entlassung führten, analysieren, zeigen sich oft Denk- und Verhaltensmuster, für die der Betroffene blind war. Sie waren quasi in seinem toten Winkel. Und manchmal kommt dann die Frage auf, warum hat mir das niemand gesagt? Die Gemeinde nach Jesu Bild ist eine Lebensgemeinschaft, in der ich ein Gespür für die blinden Flecken und toten Winkel meines Lebens entwickeln kann. Versteht ihr? Bei allem, was wir hier treiben, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt für dein Glaubensleben, dass du die Gemeinschaft nützt, um den toten Winkel deines Lebens auszuleuchten, dass du konstruktiv wirst, dass du gemeinschaftsfähig wirst und auf diese Weise tatsächlich in den Himmel kommst. Das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Gemeinschaft kann dich auf die blinden Flecken hinweisen und du hast die Chance, sie zu erkennen und zu reagieren. Nur so wirst du erwachsen. Das ist das wichtigste Ziel für dein Leben und die wichtigste Funktion, die die Gemeinde hat. Im Vorbereitungskurs für unsere Aufnahme, den wir in den letzten Wochen hatten, hat jemand gesagt, ich wünsche mir eigentlich eine Hilfe, dass ich meine Gabe, meine Begabung kennenlerne. Beim blinden Fleck geht es ja nicht nur ums Negative. Wir haben da eine Runde gemacht, wo jeder notieren sollte, was er an den anderen 6 oder 7 als Stärke und das als positiv sieht. Es war unglaublich, was da die einen den anderen für positive Dinge gesagt haben. Und da ist rausgekommen, manche sind völlig blind für ihre positiven Seiten. Das kann eine Gemeinschaft leisten. Das kannst du nicht selber leisten. Das heißt, du brauchst die Gemeinde, um deine blinden Flecken zu erkennen. Im Positiven wie im Negativen. Und darum lädt Jesus den Jungen ein, komm und folg mir nach in dieser Gemeinschaft. Leider kann der Junge in unserer Geschichte das Leben so nicht sehen. Am Ende wird berichtet, er war unmutig über das Wort und ging traurig davon. Es ist sehr bezeichnend, dass diese Geschichte den Bruch an der Stelle berichtet, wo Jesus ihn an die Verantwortung für die Gemeinschaft erinnert und an die Chance eines gemeinsamen Lebens. Warum ist Jesus das gemeinsame Leben in seiner Nachfolge so wichtig? Warum riskiert Jesus, dass da jemand abspringt? Warum ist er da so penetrant? Jesus sagt einmal, wo 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das wird ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und damit sagt Jesus, die ganze Kraft, die Gott uns im Glauben anbietet, werden wir nur erschließen, wenn wir erstens uns in eine verbindliche Lebensgemeinschaft mit ihm und denen einlassen, die mit ihm unterwegs sind. Zweitens, wenn wir unsere von Gott gedachte Rolle bereit sind zu entdecken, anzunehmen und auszufüllen. Und drittens, wenn wir uns bei unserer Verantwortung behaften lassen, wo wir eigenwillig handeln. In diesem Sinn sagt Jesus zu dem Jungen und auch zu dir, sei bereit zu gemeinsamem Leben in der Nachfolge. Am vergangenen Freitag hatten wir unsere Bereichsleiterbesprechung und da hat die Vorsitzende, die diese Besprechung geleitet hat, gefragt, was sind so Vorbilder für euch aus der Bibel und warum sind das Vorbilder? Und wir sollten das aufschreiben, sowohl den Namen als auch die Stichpunkte und haben das dann vor uns auf einem Tisch ausgebreitet. Es war erstaunlich, was da alles zusammenkam und genannt wurde. Und plötzlich dachte ich, genau das ist die Antwort auf die Frage, was bringt ein Leben mit Gott? Da ist dieser perfektionistische Paulus, dieser erbarmungslose Weltverbesserer, der durch Gottes Kraft plötzlich ein Gespür für Gnade bekommt und plötzlich Liebe lernt. Da ist die Martha, die für alle den Esel gemacht hat. Sie war stolz auf sich und ärgerlich zugleich auf die anderen, die nicht so geschafft haben wie sie. Und durch Gottes Gnade begriff sie, Gott liebt mich, auch wenn ich genieße, auch wenn andere Dinge anders machen. Da ist dieser extravagante Josef aus dem Alten Testament. Der findet sich so toll, dass er ein totaler Narzisst, der findet sich so toll, dass er nachts von sich und seiner Größe träumt. Er sprengt jede Gemeinschaft. Durch Gottes Gnade ist er am Ende seines Lebens ein Friedensstifter. Oder da ist dieser Skeptiker Thomas, der jede Vision von anderen mit dem Seziermesser der Vernunft auseinanderlegt und schlachtet. Er hat das Herz im Kopf. Er hat total Angst, sich einer Idee einfach mal hinzugeben. Durch Gottes Gnade wird dieser rationale Mensch zu einem, der sich hingibt und der Missionar des Ostens wird. Und da ist der Petrus, fixiert auf Gefahren und Risiken. Sein Blick bleibt immer bei den Wellen und bei dem, was nicht funktioniert, hängen. ein totales Sicherheitsbedürfnis. Im Stress kann er unmöglich Ruhe bewahren. Irgendwann stand Petrus, wie ihr heute, vor Jesus. Er hat sich überlegt, ob der Preis zu hoch ist, den die Gemeinschaft um Jesus von ihm verlangt. Kann es recht sein, wenn ich mein Familienleben zurückstelle für das Reich Gottes? Kann es recht sein, wenn ich meinen Beruf an die zweite Stelle setze für Gott? Ist es recht, wenn ich Zeit, Geld und Kraft für Jesus einsetze? Damals hat Jesus zu ihm gesagt, es ist niemand, der es nicht hundertfältig wiederbekommt in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Wenn dieser Sicherheitsfanatiker Petrus dann im Alter Christen rät, im Blick auf unkalkulierbare Alltagsprobleme, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, dann ist für ihn diese Verheißung Jesu in einer grandiosen Weise in Erfüllung gegangen. Dann hat sich dieser Mensch um 180 Grad gewendet. Diese Erfahrung birgt und bringt ein Leben mit Gott. Darum freue ich mich über eure Entscheidung. Ich würde mich freuen, wenn viele diesen Gottesdienst verlassen und sagen, ab heute möchte ich mein Leben ganz neu ordnen. Ich möchte mit uns beten. Herr, unser Gott, du Schöpfer dieses Lebens, du hast uns dieses Leben nicht nur gegeben, sondern du erhältst es auch. Und da hast du uns in Jesus Christus, deinem Sohn, hast du uns gezeigt, wie wir mit unserem Leben fertig werden können. Dafür wollen wir dir ganz herzlich danken. Herr, ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen hier ist. Für die, die sich aufnehmen oder taufen lassen. Für alle Gäste, die da sind, aber und für die ganze Gemeinde. Herr, lass uns begreifen, dass das kein Zufall ist, sondern dass du heute Morgen uns etwas sagen möchtest. Dass du uns entlasten möchtest im Blick auf das, was uns krank macht. Und schenk, dass wir hören, was du uns sagen möchtest. Herr, manche, die stecken in ihrer Vergangenheit fest. Die werden von Schuld oder von Beziehungen oder von Bindungen oder von Verletzungen immer wieder in der Gegenwart ins Negative abgeholt. Ich möchte dich bitten, dass du sie daraus erlöst und dass sie glauben und vertrauen, dass in dir diese Erlösung erfahrbar ist. Herr, hier sind Leute da, die vielleicht in der vergangenen Woche ganz schwierige Dinge zu bewältigen hatten und vor denen ihre nächste Zukunft wie ein großer Berg ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie lehrst, wie sie ihre Sorgen auf dich werfen und wie sie dann plötzlich erfahren, du sorgst für sie. Wie sie merken, dass es viel besser geht, wenn du der Chef in ihrem Leben bist. Herr, und manche Alte und Junge sind da, von denen weiß ich, dass sie Angst vor dem Tod haben. Angst vor dem, was auf sie zukommt, wenn sie ihr Leben aus der Hand geben müssen. Stärke in ihnen das Vertrauen, dass du sie dann hältst. Herr, ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist, dass er unsere Herzen erfüllt und zu neuen Menschen macht. Amen. Komm, atme auf in dein Leben.